Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge. Mein Name ist Sabrina Harper und heute schauen du und ich und wir auf das Konzept des friedensfördernden Journalismus und was das ganz genau für die Menschen in Krisen- und Kriegsregionen wie dem Libanon bedeutet. Dazu habe ich zwei Gesprächspartnerinnen dabei, die mir und uns erklären, wie der Ansatz angewendet wird, wo sie Effekte sehen und wie man trotz Krisenmodus und Krieg den Fokus halten kann. Als erstes habe ich dazu mit Vanessa Basile gesprochen. Sie hat sich auf den journalistischen Ansatz von Peace Promoting Journalism fokussiert und promoviert aktuell in diesem Bereich. Sie ist im Libanon aufgewachsen, das Gespräch ist also auf Englisch und Vanessa hat mich auf ihren Weg des friedensfördernden Journalismus mitgenommen.
Media for Peace. Insights.
Welcome, Vanessa, to the podcast. So great to have you on the show.
Thank you for inviting me.
It's my pleasure. Today we are talking about the concept of peace-building journalism, and you're specialized in this kind of journalism. So first of all, what does peace-oriented journalism mean to you?
Well, the classic definition of peace journalism is when editors and journalists make choices of what to report and how to report it in a way that would create non-violent responses to conflict.
And you are primarily focused on the conflict region of the Lebanon. So what role do peace-promoting journalism for media is playing there?
Of course, it's very challenging to talk about peace in Lebanon, especially these days, but I think it's been always the case. Creating peace and sustaining peace in a conflict-affected country is very challenging. And of course, I mean, the media reflects how the situation is. So the media in Lebanon is very biased and is very politicized. And I think it's been very challenging to create a new model of journalism in these circumstances. But this is exactly why it's also needed. So we do need to offer a different approach of journalism in order to improve the performance of journalism as such.
Did the situation in Lebanon influence you when you specialized on that kind of journalism, or how does it come that you are representative of peace journalism?
Yes, I mean, of course, I was influenced personally by the situation in my country. But I also studied journalism and I was also an activist since very young age in the country, working for peace and for human rights and for conflict transformation. And so I was already involved in the social change, I would say, in the country, in the civil society field. And I had the chance to meet the pioneer of peace journalism, Jake Lynch, in Beirut. I have received myself a training from Jake Lynch. And I mean, this is when it made sense to me. I thought about why not spreading this idea more in the country and in the region, since we need it and since we lack the practice of peace-oriented journalism. So I thought that, you know, I can be the person who would start this initiative. And knowing what journalism is, working as a freelance journalist back then, and having the motivation to, you know, make a change in the country. So this is how it started. And of course, I belong to the first generation after the 50-year civil war in Lebanon. So of course, I'm also influenced by my own identity and by my own circumstances. And I'm very motivated to create a change that I dream to live in. So this is how the story started. I think it started in 2009. And 2 years later, I decided to organize a workshop myself for media students and young peace journalists in Lebanon. And it was very successful. So I was also encouraged to organize more workshops. And yeah, this is how things started. And later on, I established the Media Association for Peace, MAP, which is dedicated to spread peace journalism in Lebanon and the Middle East.
And now you are based in Bonn, here in Germany,
yes,
as I know.
Right. I moved to Bonn a few years ago to study peace journalism as a researcher and to earn my PhD degree.
Before you came to Bonn, you traveled a lot to promote and to introduce the peace promoting aspects all over the world. So if you think about that time, what differences have you met? How do people act when they hear about peace promoting journalism? Do they like it or don't? Are there any differences between the countries all over the world?
I think being young and having this motivation to create a change in a conflict-affected countries such as Lebanon, yes, it took me actually in different countries to share my story and to share the work that I do in Lebanon with young journalists there through my organization. And I think that was a great opportunity for me to also learn from the journalists and activists and different people that I was meeting. And I was happy to know that, you know, Lebanon is not the only country that is suffering from conflict, you know. And sometimes when, you know, we are very, I would say, located in a certain region or in a certain area, we miss to see that there are also other stories that are very similar to ours. So through my trips, I got the chance to see that, you know, conflict is kind of universal, you know, it's not only about Lebanon or other countries, it's all over the place. And we do need peace journalism to represent conflicts in a constructive manner. And I really felt that there are so many other countries that are also needing this concept. And I met so many journalists from different backgrounds that were very hopeful and they were very optimistic that this kind of journalism can really create a change.
Was there a country where you had the feeling that peace-oriented journalism is more forwarded than in other countries, or that the approach of peace-oriented journalism is like more into media than in other countries?
Actually, it always depends on the society itself. If the society is less prone to conflicts and more stable, I think they would be like naturally more into peace journalism because it's less challenging for journalists and media institutions to practice it, right? But when you encounter a society or a country that is still struggling with its own divisions, I think it's harder to create a space where journalists can really promote peace through their reports. So it really depends on the society itself, I would say. And because the media at the end is the reflection of the society, you know, and it does operate in this ecosystem. So and during my trips and my encounters with different journalists, you know, I always had this impression that people who are coming from countries that are still struggling with their own conflicts, whether, you know, there are sectarian conflicts or political or social or ethnic or whatever conflict, they are also struggling with practicing peace journalism.
How come or why is it that way?
Because the environment itself is very challenging. It's more challenging for journalists to operate in a conflict-affected area than a journalist who is not. You know, like the environment would be very different, you know, on the social level, on the political level, on the legal level. The freedom of expression is also very important because also the journalist has to have the freedom to create pieces that they are personally convinced in and that would promote peace and human rights. And not all countries have this privilege, for instance. Not all countries have the right. I mean, the journalists do not have the right for safety, or they are not feeling protected, or not, they're not feeling free. Or their work is not appreciated because the peace itself is very undermined or underestimated in the countries where they operate. So there are so many challenges that journalists face when they are trying to offer this approach of journalism.
So there are so many challenges that there's no capacity left. And there's also a problem with the structure that they are living in.
Yeah, absolutely.
How can journalists find a de-escalating framework when the situation in the country, just like you explained, or like Lebanon, is escalating?
As I mentioned at the beginning of the podcast, I mean, Lebanon is struggling because of different reasons. Primarily, the divisions inside the countries, you know, I mean, we are still kind of like suffering from the inability to find common ground between different political and sectarian groups. I mean, even though Lebanon is a very small country, it's very diverse, which I find like very beautiful. You know, it's a beautiful mosaic there, a country that is composed of 18 different religious sects or what we call confessions. And I mean, they are coexisting with all the challenges that they are facing. So I think it's beautiful to be part of such a society, and it's beautiful to try to preserve the beautiful mosaic that we live in. But of course, this has also its challenges, because it's not easy to bring people to talk together or to find common ground that would allow them to build a country together, right? So what we try to do through the peace journalism approach is actually to present a different way of portraying the conflict, present it in a way that would allow the audience to think of more creative solutions to the internal conflicts that we are still going through. Across the sectarian divides, I mean, it's important to see what kind of things that we share, what is the ambition that people are, you know, striving for, what is the vision of the country, how we can still live together and you know, live in good conditions with peace and stability and development. And I think this is what this kind of journalism is trying to promote, is trying to bridge the gap, to reduce the gap between different sectarian groups, and try to bring them together, I would say, in order to create a shared vision for the future.
So is there an example or a story that you remember that has shown that a peace-oriented journalism works out in reality?
The very trainings that we offer at MAP are a representation of different groups. People who take part of our trainings, they come from different backgrounds in Lebanon and from different confessions and political orientation and you name it. And I think it's very powerful that only by being together for a few days to receive the training in one room is already a lot, because so many of these trainees did not have the chance to meet each other before the training. And therefore, the training represents not only a knowledge to them, but also a space, a platform to meet and to exchange point of views and ideas, and to discover that there are so many similarities that they share and that they weren't aware of. And I think this is very, very important, because we do miss this platform in Lebanon, like this space where we can actually break the stereotypes and meet the other and discover what kind of similarities we share and beautiful things that we never had the chance to discover before. And after the trainings, and this is also what I am very proud of, the journalists that we train after the trainings, that they also try to practice peace journalism in their own media outlets. And I'm very proud to see that many of them are presenting a very, very peace-oriented material, very like astonishing reports. And I can see that they have the will to create a substance that would be different than the conventional journalism that we are used to. I can see the change that those kind of initiatives have created in them. And I can see also their willingness to make this difference.
So has there ever been a situation people said, oh, I had that kind of stereotype and now it's gone, or I never reflected about that and now I'm thinking about it in a different kind of way? Or is there a story you remembered that you read and you were like, oh, I know this guy and this is a peace-oriented journalism that we discussed it in our groups or when we came together?
Yes, of course. I mean, in the workshops that we organize, as I told you, there are people that come from different backgrounds. And I always hear the stories that they share with us at the end of the workshop, that they were surprised to see, you know, that this person that they met in the workshop, that, you know, they never met before, or they never met the community that this person represents, was always like a learning experience for them, because they got to learn who the person is. I mean, if they are Christian, they got to learn who the Muslim is. And if they are a Muslim, they got to learn who the Christians are. Because in Lebanon, I mean, the regions are very much sectarian. They are very much divided following like the confession of the community where they live. And it's very uneasy to have this platform where they can actually meet each other. So in these trainings, they got to meet each other and they got to know you know, who the other is. And I remember so many stories that they shared with us from very, very like simple details. You know, when we do residential workshops, for example, and they share the room and they got to, you know, live those a few days with the other, and they discover that, you know, for example, they use the same, cosmetics, or they use the same materials, or they have personal objects that, you know, it has nothing to do with where this person comes from. And I had, it was also surprising for me to hear things like this, like, you know, a person from a certain background telling me that I have so much in common with the other person from a different background that I did not know before, you know? And I know it sounds like strange that people discover these kind of very simple things, but it means a lot in a country that is so much divided and that is still struggling with the coexistence, you know? And I can see also from the reports that they write after the workshop in their own work, the angle that they use is always different than if they did not receive this peace journalism training, you know, because of course it's very enlightening for them. They have learned something new. They have received a new knowledge. They understand conflicts better. They understand what peace media oriented is, and they try to apply it in their own work. And I was always impressed to see that also their personality is a reflection of their desire to make peace. You know, their whole attitude is very much peace oriented. And I can see this, you know, from the TV journalists that we train. I mean, even their attitude is a very peaceful attitude, you know, like they're not biased. They're not, like aggressive in the way they are addressing the conflict or the issue they are reporting about. They're very objective. They're very ethical. And they try to build bridges actually of understanding between the different groups that they are reporting on. I can see also in their attitude, you know, and of course in their reports, because it's a reflection of their attitude.
So there's a lot of interaction when they come together. Other aspect I want to talk about is technology. So what role does technology like AI plays if you are pushing peace journalism into the public? Is there any help by AI, or is AI doing the stuff more worse? How do you see that part?
I mean, of course, it's very beneficial, I would say, to take advantage of AI and to use it for our own advantage as journalists. But of course, it can get also tricky, you know, because also AI has its own inconvenience and its own problems, I would say, and could create also some problematic issues when it comes to media ethics, when it comes to credibility. So, I mean, there are a lot of things to think about, you know. I would not say that it's the perfect way to use technology, but we can use it in a way that would allow us to access information more, to generate information that would allow the promotion of peace, that would bring people together, that would present and address root causes of conflict. And probably AI can help us to do that.
You served as a coach for the Media for Peace Fellows. Media for Peace Fellows are also part of this podcast when they talk about their project, and you have been a coach for them. What moments or situations or experiences do you remember that really impressed you on that way the What If has done so far?
I had the pleasure to be the coach of the Media for Peace Fellows in the last couple of years. And it was really such a pleasure to work with them and to interact and exchange ideas and conversations. And I was always impressed that they have this big will to really present a peace-oriented information, a peace-oriented article. And I was also very impressed that they were very open to feedback and to comments, and they really wanted to have a article that is perfectly oriented for peace, you know. And I'm very happy to work with people that have this attitude, because I think this is what we need to actually reach peace journalism. We need the willingness of people, their openness, their motivation, their devotion for peace work, including journalism work. And I think I did find this with Media for Peace Fellows, and I'm very satisfied about this experience and very happy about the articles they have written.
What are the big challenges that are coming up for peace-oriented journalists, like from the What If or your own thing that you do with your workshops? What do you think are the big challenges that are coming up?
I think in general, it's challenging to present the knowledge of peace journalism, of training people on how to use it, you know, how to apply this knowledge. Peace journalism is an academic field. It's a sub area of journalism studies, and it's well established in the academic world. But I think there is still a lot of challenges to apply this school of journalism or this approach of this model in the actual journalism, you know. So we have to continuously bring this knowledge to media professionals, you know, through trainings, through workshops, through conferences, because also, I forgot probably to mention, but also at MAP, we did not only present trainings and workshops, but we also created this platform through conferences, regional conferences, to bring together activists, the journalists, the lawyers, the students, professors, into the discussion of media for peace. No, so it's important also for everybody to be involved in this discussion, for everybody to think together how we can push the agenda of media for peace, how we can present our issues and our stories in a more constructive way, you know, and to change this conventional way of doing journalism. So this is a challenge, no? This is a challenge to spread peace journalism, to promote its importance, to prove its desirability and also its feasibility, you know? So those are big challenges. Those are big challenges. But of course, I mean, it's not impossible to do it. And I mean, we are doing it. And I think that many other people can do it and should do it. And if we work together, I think we can really achieve a lot through peace journalism.
Thank you so much for sharing your thoughts and being on this podcast.
Yeah, thank you. It was a pleasure.
Vanessa hat die Fellows aus dem Media for Peace Projekt bereits erwähnt und in der Zwischenzeit ist daraus das Projekt The What If entstanden. Und von The What If habe ich nun Michelle Simon bei mir. Mit ihr schaue ich nochmals konkreter in die Wirkungsmechanismen eines friedensfördernden journalistischen Ansatzes hinein.
Media for Peace. Ganz nah dran.
Hallo Michelle, willkommen im Podcast.
Danke, dass ich da sein darf.
Du bist Teil von The What If und wenn man The What If verfolgt hat, dann weiß man, das ist schon vor einigen Jahren gestartet und in der Zwischenzeit habt ihr ein richtiges Produkt, eine Webseite, ihr macht Dialoge, ging ja alles mit einem Prototypen los. Wenn man so zurückschaut, wo habt ihr denn so die größte Transformation durchgemacht? Wo habt ihr tatsächlich Dinge sehr geändert, weil ihr gemerkt habt, oh, so geht's irgendwie besser voran oder zahlt mehr auf den friedensfördernden Journalismus ein?
Also seit das Media for Peace Fellowship im Oktober 2022 gestartet ist, ist total viel passiert. Und im Gegensatz zu der anfänglichen Phase, wo die Fellows wirklich erstmal eine Wissensbasis aufgebaut haben und versucht haben, dieses Konzept aus zukunftsorientierten Dialogen und dem konstruktiven Journalismus zu validieren, haben wir gerade letztes Jahr wirklich eine große Transformation durchgemacht. Wir konnten unser Dialogformat wirklich stark weiterentwickeln. Insgesamt haben wir 23 Dialoge mit über 100 Teilnehmenden und auch zu über 15 friedens- und konfliktbezogenen Themen in Afghanistan und im Libanon durchgeführt. Und ursprünglich waren diese Dialoge immer auf Englisch. Wir haben sie selbst moderiert. Und mittlerweile finden die Dialoge nun auf den Lokalsprachen statt, auch damit die Teilnehmer sich viel offener ausdrücken können. Wir haben Experten aus dem Bereich der Konfliktmediation, die die Moderation übernehmen. Und auch bei der Themenfindung werden wir unterstützt durch lokale Partner wie die Afghan Journalist Support Organization. Und als zweiten Schritt, wir haben auch an unserer Website nochmal viel gebastelt, sie aktualisiert und viel mehr darauf ausgerichtet, was die Besucher der Website wollen.
Und nicht nur ihr habt euch weiterentwickelt, sondern auch die ganze Welt um euch herum. Also wenn man gerade in die Länder Afghanistan und den Libanon schaut, dann war natürlich eine große, große Änderung, als The What If da gestartet ist, war der Libanon im Aufbau. Dann kam der ganze Krieg in Israel, wo der Libanon auch betroffen war. Also wurde aus diesem Land ein Kriegsland, kann man sagen, was natürlich auch eure Arbeit beeinflusst hat vor Ort mit dem friedensfördernden Journalismus. Wie war das da? Was hat das für euch bedeutet?
Ja, Konfliktsituationen können sich natürlich total schnell verändern. Und wir haben im Team sehr viel diskutiert ob und wie wir unsere Arbeit in einer Kriegssituation überhaupt fortführen können und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir die lokale Bevölkerung nicht einfach im Stich lassen wollen. Wir haben gerade schon unser erstes Vertrauen mit ihr aufgebaut und wir wollen sie nicht einfach verlassen, sobald es brenzlig wird, sondern auch in schwierigen Momenten möchten wir den Menschen vor Ort den Rücken stärken. Stand natürlich auch im Raum, ob wir unsere Arbeit in einem neuen Konfliktland aufnehmen wollen. Wir zogen dann aber schon vor, im Libanon lieber nach Wegen zu suchen, unsere Dialoge fortzuführen, zum Beispiel durch Dialoge mit der Diaspora oder vielleicht, wenn sich die Lage etwas beruhigt, auch wieder mit der lokalen Bevölkerung oder Menschen aus der Friedensbildung. Und zwar aber zentral auf die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung zu achten und haben wirklich auch die Dialoge für einige Monate pausiert, weil die Menschen sich dort um andere Dinge sorgten und auch gar keine mentale Kapazität hatten, über gesellschaftliche Probleme oder die Zukunft des Landes zu diskutieren. Wir haben aber trotzdem, trotz dieser Kriegssituation, neue Möglichkeiten für mögliche Dialogthemen entdeckt. Viele Menschen flüchteten zum Beispiel von dem Süden des Libanon in den Norden und kamen zum ersten Mal mit Menschen in Kontakt, die ganz unterschiedliche Kulturen oder religiöse Hintergründe hatten. Und das könnte auch eine tolle Möglichkeit sein, durch einen zukünftigen Dialog Vorteile ab- und Vertrauen aufzubauen.
Und wenn ihr eure Arbeit dann anschaut, wie legt ihr fest, das war erfolgreich oder das war nicht erfolgreich?
Ja, das Team der Universität der Bundeswehr ist schon letztes Jahr gestartet und unterstützt uns dabei, unseren Erfolg auch anhand der schon durchgeführten Dialoge und Artikel zu analysieren. Und sie erhalten unsere übersetzten Transkripte der Dialoge und Artikel und führen dann eine Inhaltsanalyse durch, wo sie sich so ein bisschen anschauen, wie die behandelten Themen, wie darüber gesprochen wurde und auch, ja, welche friedensfördernden Faktoren man in der Kommunikation finden kann. Es gibt dann zu jedem Dialog auch eine kleine Umfrage, die so ein bisschen das Feedback der Teilnehmer und auch der Moderation einfängt. Aber darüber hinaus ist ein super wichtiger Indikator einfach die positiven Rückmeldungen, die wir von den Dialogteilnehmern erhalten, die uns immer wieder zurückspiegeln, wie wichtig unsere Rolle ist in Medienlandschaften, die von Zensur geprägt sind und in der auch lokale Stimmen überhört werden. Und wir werden dann sehr dafür geschätzt, diesen sicheren Diskussionsraum anzubieten, wo man sich noch kritisch äußern kann. Und dieses Feedback sammeln wir. Und dieses Jahr, das wird aktuell auch mein Fokus sein, versuchen wir noch ein umfassenderes Modell zu entwickeln, wie man halt ja die Wirkung und den Erfolg unseres Konzeptes messen kann. Und wir überlegen dann, hey, welche Methoden und Messwerte wollen wir heranziehen? Wie hängen unsere Aktivitäten aktuell mit unserer geplanten Wirkung zusammen? Ja, wir überlegen auch, wie könnten wir Social Media nutzen, um die Veränderungen von lokalen Meinungen und Stimmen in Konfliktregionen besser zu verstehen.
Du hast gerade schon das Feedback erwähnt. Gibt's denn irgendein Feedback oder irgendeine Geschichte, so eine konkrete, die irgendwie für dich aufgezeigt hat, hey, das hatte einen Impact, das hat irgendwas bewirkt?
Ja, ich finde tatsächlich unsere zwei Dialoge zu dem Thema Tayuni total beeindruckend.
Was ist Tayuni?
Tayuni ist ein Kreisverkehr in Beirut im Libanon. Und er ist deswegen auch ein gutes Beispiel, weil der Kreisverkehr oder die Region drumherum, die Distrikte drumherum, haben einen sehr negativen Ruf. Dort kommt es regelmäßig zu Schießereien zwischen Christen und Schiiten aus diesen benachbarten Vierteln. Das Thema kam für uns auf, weil wir haben uns gefragt, wie könnte denn eine friedliche Koexistenz rund um diesen Tayuni-Kreisverkehr zustande kommen. Und wir haben daher zwei Dialoge organisiert, um halt Anwohner, auch die lokale Stadtverwaltung, verschiedene Repräsentanten dieser Konfliktparteien und auch eine Initiative, die zu etwas Ähnlichem in Tripoli gearbeitet hat, in einem Dialog zusammenzubringen. Und diese zwei Dialoge fanden dann online und auf Arabisch statt. Und es war sehr beeindruckend, weil die Teilnehmer bemerkten, dass eigentlich sie ihre Stadtviertel gar nicht so sehr gespalten sind, wie es nach außen hin wirkt. Und dass sie eigentlich ganz viele Gemeinsamkeiten haben und auch weiter daran arbeiten möchten, wieder zusammenzurücken. Und mit Hilfe unserer, ich sag mal, konstruktiven und auch zukunftsorientierten Moderation, es ist sozusagen gelungen, dass die Teilnehmer die Idee hatten, sie wollen den Dialog auch in Person weiterführen, weil sie das Gefühl hatten, er hat ihnen so viel gebracht. Und eigentlich bräuchten sie nur $300, um einen Generator zu bezahlen, damit sich die Menschen ja aus den umliegenden Distrikten in Person treffen können.
Du hast diese Zukunftsorientierung erwähnt, da würde ich was in die Shownotes packen, wo dieser Ansatz genauer erklärt wurde, die Folge dazu. Krisen gibt's im Libanon, gibt's in Afghanistan, gibt's auch hier Konfliktlinien, wo Meinungen aufeinanderprallen. Und auch hier im deutschsprachigen Raum wird dieser konstruktive Journalismus, so nennt man es hier meistens, wird auch versucht, den nach vorne zu stellen. Du beschäftigst dich viel mit friedensförderndem Journalismus. Was glaubst du denn, wie sieht da die Entwicklung in den nächsten Jahren aus? Also für euch, als auch für die Relevanz im Journalismus?
Ja, ich denke und hoffe natürlich, dass sich der konstruktive und auch friedensfördernde Journalismus, dass er an Reichweite gewinnt, dass mehr Journalisten in dieser Form des Journalismus gefördert werden, dass man mehr Netzwerke aufbaut und auch ein Publikum, das diese Form des Journalismus auch als Alternative oder zumindest als Ergänzung zum herkömmlichen Journalismus sieht. Ich setze schon auch durch unser Projekt alles daran, dass durch Plattformen wie The What If also wirklich ein diverseres und inklusiveres Bild von Konflikten entstehen kann und dass halt Diskursräume auch geschaffen werden, in denen man wirklich Konflikte konstruktiv lösen kann. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass halt KI und Social Media und auch eine engere Zusammenarbeit noch mehr Richtung Friedens- und Konfliktstudien, aber auch NGOs, die wirklich in der Friedensbildung arbeiten, dazu beitragen kann, dass wir Konflikte besser verstehen können und dass wir auch noch gezieltere journalistische Formate entwickeln können, die auch zu Frieden beitragen können.
Was würdest du denn jetzt Journalistinnen oder Medienhäusern raten, die jetzt vielleicht gerade zuhören, wenn die sich da mehr in diese Richtung entwickeln möchten, wenn sie da aktiv werden wollen? Wie können sie das starten?
Vielleicht als wichtigstes Statement, vernetzt euch. Wir haben schon erkannt, dass es einen Journalismus braucht, der mehr Perspektiven und auch Kontext anbietet und der dazu beiträgt, Konflikte zu entschärfen. Und man merkt sehr stark, die Gemeinschaft rund um den konstruktiven und friedensfördernden Journalismus, sie wächst stetig, wenn sie auch gerade noch vergleichsweise klein ist. Und die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, die sind wahnsinnig offen und passioniert. Und wir merken es immer wieder auf Konferenzen oder sonstigen Events. Man kommt so leicht ins Gespräch und man findet als neuer Journalist, neue Journalistin oder auch als Medienhaus immer Anknüpfungspunkte, Tipps oder Ideen, wie man zusammenarbeiten kann.
Man könnte auch mit euch in Kontakt treten, schätze ich.
Ja, auf jeden Fall. Also besucht uns super gerne auf unserer Website thewhatif.org oder auch auf LinkedIn schon. Wir werden auch zukünftig auf anderen Social-Media-Kanälen zu finden sein. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr von uns erzählt, wenn ihr unsere Inhalte teilt oder schon mal auf unserer Website den Newsletter abonniert. Falls ihr konkreteres Interesse habt, mitzuwirken, wir sind immer auf der Suche nach Freelancern. Und zukünftig ergeben sich da sicher auch noch andere Möglichkeiten.
Wie geht's denn jetzt bei euch weiter?
Ja, wir werden dieses Jahr weiter daran arbeiten, aus unserem Dialog und auch Redaktionsprozess weitere Produkte zu entwickeln und so ein bisschen unsere journalistische Nische herauszufinden, für die wir dann unsere Leserschaft aufbauen wollen. Und ja, weiterhin werden wir uns vernetzen und um weitere Finanzierung bemühen. Das ist so ein bisschen noch unsere Herausforderung, weil wir kommen ja aus diesem Forschungsprojekt mit der Universität der Bundeswehr und durch die Gründung gehen wir jetzt über, gehen auf eine freie Wirtschaft zu, die ja ganz andere Herausforderungen hat.
Michelle, dann danke ich dir, dass du dir Zeit genommen hast, bei all der Arbeit mit uns zu sprechen und uns nochmal einen Einblick zu geben, wo der What If gerade steht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir.
Ich hoffe, diese Episode hat euch nochmals ein besseres Gefühl für das Schaffen und Wirken eines friedensorientierten Ansatzes im Journalismus vermittelt und wie das Ganze auch fundiert angegangen werden kann. Das ist weiterhin auf jeden Fall ein spannendes Feld, in dem, ich bin mir ganz sicher, weiterhin viel passieren wird. Wir vom Podcast schließen an dieser Stelle unsere Reise, denn das war die letzte Folge von Media for Peace. Hör gern mal in die über 20 anderen Episoden rein, wo wir über Einzelaspekte rund um dieses Thema sprechen. Sei es KI, Social Media
oder wie eine Redaktion zum Beispiel organisiert sein könnte, um darauf zu achten. Mein Name ist Sabrina Harper. Mir war es auf jeden Fall immer eine Freude mit den vielen tollen Gesprächen. Ich wünsche dir alles Gute und viele konstruktive Begegnungen.
Media for Peace, der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.